Das Thema des heutigen Abends heißt ja, wie es eben schon genannt wurde, wie gestalte ich mein Leben, Denkprinzipien in den Naturwissenschaften und in der Bibel. Wie passt das zusammen? Na, das müssen wir uns noch ein Stück weit erarbeiten. Es war noch zur Zeit der früheren DDR. Da lebte drüben in der DDR einer mit dem Namen Fritz. Also nichts Besonderes eigentlich. Aber er hatte im Westen einen Freund und der hieß Franz. Und nun schreibt der Fritz eine offene Postkarte an den Franz im Westen und schreibt: Lieber Franz, deine Pistole ist gut angekommen. Ich habe sie im Garten vergraben. 6 Wochen später schreibt er einen verschlossenen Brief, jetzt wieder an seinen Freund Franz im Westen und schreibt: Lieber Franz, jetzt kannst du die Tulpenzwiebeln schicken. Die Stasi ist inzwischen hier gewesen und die haben mir den Garten umgegraben. Ja, diesem Fritz müssen wir bescheinigen, dass er wirklich sein Leben gestalten konnte. Er sagt sich, warum soll ich selber arbeiten, wenn es diese Einrichtung der Stasi ja doch gibt. Viele junge Leute stellen heute auch die Frage, wie gestalte ich mein Leben, was ist mein Lebensziel, was habe ich eigentlich vor? Und da hat man einmal eine Meinungsumfrage gemacht unter jungen Leuten und so die Frage gestellt. Und dabei ist Folgendes herausgekommen an Zielvorstellungen bei den jungen Leuten. 53% sagten, ich möchte das Leben genießen. 20%, ich suche Geborgenheit in einer eigenen Familie. 14% sagten, ich möchte allen zeigen, dass ich etwas kann. Und 2% meinten, ich will Macht und Einfluss haben. Wir sehen sehr verschiedene Zielvorstellungen. Und wenn man einmal weiter sich umschaut bei unseren Zeitgenossen, dann stelle ich fest, dass viele sich Vorbilder nehmen bei ganz bestimmten Leuten, von denen sie den Eindruck haben, dass sie ihr Leben so gestalten, wie es ihnen selber zusagt. Und sie möchten das eigentlich auch. Aber dann stellen sie sehr schnell fest, es gelingt mir nicht, so das Leben zu gestalten. Erstens verdiene ich gar nicht so viel Geld. Zweitens habe ich gar nicht die Möglichkeiten, wie manche, die besonders gut aussehen und dann Schauspieler werden oder Moderatoren im Fernsehen. Und dann ist das alles gar nicht so machbar und nachahmbar, wie das zunächst sieht. Oder manch einer denkt, wenn ich Politiker wäre und so viel Einfluss hätte und dort mitregieren könnte und entscheiden könnte. Und dann sind diese Möglichkeiten gar nicht so da. Aber schauen wir uns einmal diese Leute an, die sich so viele zum Vorbild nehmen, ob man das wirklich nachahmen möchte. Und so will ich einmal ein paar Leute uns vorführen, ein paar Schauspieler, alle möglichen Leute. Und dann können wir einmal prüfen, ob etwas dabei ist für unser Leben. Brigitte Bardot, die bekannte französische Schauspielerin und Sexsymbol der 60er Jahre, sie sagte von sich und war damit ganz schön davon überzeugt: De Gaulle, mein Name und der Eiffelturm stehen in der ganzen Welt für Frankreich. Wir bilden eine untrennbare Trilogie. Also das ist eine Meinung, stand sie fest zu. Dann sagt sie weiter: Ich kenne keine Einschränkungen, keine Grenzen, keine Abstufungen. Und das gilt vor allem für den Sex. Die Zahl ihrer Liebhaber kennt sie mit 25 Jahren schon nicht mehr. Aber auch die Zahl ihrer Selbstmordversuche überschaut sie in diesem Alter schon nicht mehr. 4-mal hat sie geheiratet. An ihrem 60. Geburtstag sagte sie in einem Interview: Meine Jugend und Schönheit widmete ich den Männern. Meine Weisheit und mein Alter gehört jetzt den Tieren. Großer Wandel. Oder schauen wir uns Romy Schneider an. Sie hat die 3 Sissi-Filme gedreht. Als junge Kaiserin von Österreich wurde sie zum Liebling des Kinopublikums der 50er Jahre in besonderer Weise. Sie hatte ehrgeizige Pläne und sie sagte: Ich will die beste Schauspielerin überhaupt werden. Und ein Regisseur sagte ihr: dann drehe jeden Film, egal was dir angeboten wird, damit du Weltruhm erlangst. Und das tat sie. Und dann sagte sie nachher von ihrem Leben, ich kann nichts im Leben, aber alles auf der Leinwand. Dann hatte sie die folgende Devise, wer weiß, wie lange das Glück noch dauert. Ich lebe nur für den Augenblick. Es können doch furchtbare Dinge geschehen. Man könnte krank werden oder sterben. Und dann fügte sie noch hinzu, es ist besser, kurz und schön, als lange und nur in Maßen zu leben. Ihr eigenes Leben bekam sie nicht in den Griff. Zweimal war sie verheiratet, das Glück fand sie nicht. Alkohol und Tabletten waren kein Ausweg. 1982 nahm sie sich mit 44 Jahren das Leben. Ein anderer Schauspieler, der Amerikaner Humphrey Bogart, er brachte sein Leben auf die folgende kurze, knappe Devise, indem er sagte, man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky im Voraus sein. Die junge amerikanische Schauspielerin Drew Barrymore, die in dem Film IT die Hauptrolle gespielt hat, sagte vor kurzem, wenn ich vor meiner Katze sterben sollte, dann soll man meine Asche der Katze zu fressen geben. Dann lebe ich wenigstens in der Katze weiter. Auch eine Idee. Wir kennen alle das Stück Der Hauptmann von Köpenick. Dieser Mann, der sich da eine Uniform besorgte und dann einmal so einen Tag lang Hauptmann spielte und dann aber doch wieder gefangen genommen wurde. Und dann sagte er, rückblickend auf sein Leben, dann stehst du vor J, so in Berlinerisch sagt er das, was hast du gemacht mit dem Leben? Letzte Seite des Lebens. Dann stehst du vor J und der fragt dir ins Gesicht, was hast du gemacht mit dem Leben? Gute Frage. Was hast du gemacht mit dem Leben? Das ist auch unsere Frage. Was haben wir gemacht mit unserem Leben? Was haben wir gemacht aus unserem Leben? Der bekannte dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagt einmal, das Leben kann man nur rückwärts verstehen. Leben muss man es aber vorwärts. Er hat recht darin, das stimmt. Wir können immer Rückschau halten in unserem Leben, wie es gelaufen ist, ob das so in Ordnung war, können das dann beurteilen, aber wir können nicht nach vorne blicken. Das ist das große Problem. Wir brauchen aber eine Vorwärtsstrategie. Unbedingt. Wer hat uns unter diesen wenigen Beispielen, die ich genannt habe, eine Lebensperspektive gezeigt mit dem eigenen Leben, dass wir sagen, so möchte ich es auch tun. So möchte ich es folgen. Und ich muss sagen, niemand war für mich dabei. So möchte ich nicht leben. Kein Vorbild habe ich darin gefunden. Die einzige Lösung für mein Leben, die einzige Lösung, die wirklich durchträgt, ist die Bibel und nichts anderes. Die Bibel hat den großen Vorteil, dass es das einzige Buch ist, das uns eine Vorwärtsstrategie zeigt, was uns niemand zeigen kann. Und zwar finden wir eine so weit gerichtete Vorwärtsstrategie, dass sie weit über dieses Leben hinausreicht. Also was suche ich? Das kann ich gebrauchen. Das ist ein Konzept. Ich brauche etwas, was trägt und nicht nur bis morgen oder übermorgen, sondern weit bis in die Ewigkeit hinein. Und diese Perspektive finde ich nur in diesem Buch. Es sagte mal jemand, das Ziel ist alles, der Weg ist nichts. Ein kurzer Satz von Heinrich Kämmler, der immer so kurze, knappe Sätze sagte, aber wenn man das näher sich ansieht, gesehen hat, stellte man fest, da steckte viel Lebensweisheit drin, sehr viel Erfahrung, hat Recht da drin. Das Ziel ist alles. Wir müssen ein Ziel haben und dieses Ziel unbedingt verfolgen. Das brauchen wir. Dann kommt es letztlich auf den Weg überhaupt nicht mehr darauf an. Was weiß ich, wie der Weg hier sein wird? Durch welche Not ich vielleicht durch muss? Und wenn jeder von uns einmal Zeugnis ablegen würde, was er auch an Nöten vielleicht gerade im Augenblick durchlebt, dann ist das ein Stück des Weges. Aber das kann es doch nicht sein, nur das Stück Weg. Wir brauchen mehr. Wir brauchen ein Ziel, das weit geht, wo alles drin ist. Und das finden wir in der Bibel. Und darum wollen wir uns diese Vorwärtsstrategie der Bibel einmal genauer ansehen, die wir für unser Leben brauchen. Ich habe darum den Untertitel einmal genannt, naturwissenschaftliche und biblische Denkprinzipien. Warum Denkprinzipien? Nun, weil die Bibel uns zum Denken anregt. Ich habe nie gehört, dass die Bibel uns zum Schlafen anregt, sondern zum Mitdenken, ja auch zum Mitsingen, wie wir vorhin gehört haben. Und das sind Perspektiven der Bibel. Und so wollen wir ein Stück weit über das Denken nachdenken. Woher kommt eigentlich das Denken? Die Fähigkeit zum Denken haben wir von unserem Schöpfer selbst, weil er die Quelle allen Denkens überhaupt ist. Er ist der Ursprung des Denkens überhaupt. Und darum hat er uns diese Fähigkeit auch gegeben. In Römer 11 lesen wir, O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Antwort auf diese rhetorische Frage, niemand. Weil er die Quelle aller Weisheit ist. Und das gilt in gleicher Weise auch für seinen Sohn, Jesus Christus. Von ihm lesen wir in Kolosser 2, Vers 3, In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Im Schöpfungsbericht heißt es, wie Gott den Menschen gemacht hat. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und im Psalm 8, Vers 6 wird noch einmal Bezug genommen darauf, und da lesen wir, du hast ihn wenig niedriger gemacht, denn Gott. Das ist das, was aus der Schöpfungsordnung hervorgegangen ist. So hat Gott den Menschen gemacht. Also völlig auf den Kopf gedreht gegenüber dem, was wir in allen Schulbüchern und sonstigen Publikationen lesen, wo man so eine Affenreihe zeichnet und irgendwo am Ende steht der Mensch. Es war genau umgekehrt. Am Anfang war der Mensch sehr intelligent. Er war nur wenig niedriger gemacht denn Gott. Und darum konnte dann Gott auch am Ende des Schöpfungsberichtes sagen, und siehe, es war sehr gut. Hat sich denn nun Gott geirrt? Wenn wir heute diese Welt ansehen, ist die wirklich sehr gut? Wenn wir uns heute diese Welt ansehen, die Tageszeitungen lesen und all das, was ist das Urteil über diese Welt? Wie würden wir sie beurteilen? Wer ruft mal eine Note zu? Sofort. Eins ist sehr gut, fünf ungenügend. Mangelhaft. Ja, natürlich, total mangelhaft. Glatte fünf. Die Welt ist im Eimer. Sie ist kaputt. Total kaputt. Ja, wie kann Gott denn sagen, es ist sehr gut? Wie kann er denn sagen, es ist alles sehr gut? Wenn wir uns die Geschichte dieser Welt ansehen, dann stellen wir fest, ein Krieg gibt dem anderen im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege mit Millionen und Abermillionen von Toten. Und wenn wir uns das ansehen in den Familien, jetzt haben wir in Deutschland eine Scheidungsrate von 44% mit steigender Tendenz. Das hört gar nicht auf. Welch ein Knatsch geht da voraus in diesen Familien? Wie viel Hass, wie viel Zank, wie viel Streit? Das ist doch nicht in Ordnung, das ist doch kaputt, total kaputt. Das ist das, was wir sehen. Aber das sagt die Bibel auch, so wie es jetzt aussieht. Im Neuen Testament lesen wir dann in Römer 1, Vers 21, ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Oder in Epheser 4, Vers 17, sie wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, ihr Verstand ist verfinstert, in ihrem Gewissen sind sie stumpf geworden. Das ist die Beschreibung der Welt heute. Was ist also passiert? Warum ist der Unterschied so groß? Und das verschweigt uns die Bibel auch nicht. Und ohne dieses Ereignis würden wir diese Welt überhaupt nicht mehr verstehen. Gar nichts. Die Philosophen dieser Welt und alle möglichen Leute gehen heran, um diese Welt zu verstehen und sie zu deuten. Und niemand kann uns die Welt erklären. Als einzig allein die Bibel, die uns sagt, dass irgendwo in Raum und Zeit ein Sündenfall geschehen ist, wo eine ganze Menschheit kaputt gegangen ist, weil der Mensch sich von Gott entfernt hat. Und das ist die Situation unserer Welt. In der leben wir, in einer von Sünde zerstörten Welt. in einer von der Sünde eskalierten Welt. Und darum diese Beschreibung, die wir hier in der Bibel so vorfinden. Wir hatten ursprünglich sehr viele gute Denkmöglichkeiten. Aber in seiner Gnade hat Gott uns noch viele Denkmöglichkeiten erhalten, sodass wir naturwissenschaftlich arbeiten können und Denkprinzipien haben, die ein Geschenk Gottes sind. Und ich habe festgestellt, weil wir das Denken von Gott haben, müssen die Denkprinzipien, die wir in den Naturwissenschaften anwenden, und wenn sie richtig sind, dann müssen sie auch in der Bibel vorkommen. Das muss so sein. Die Bibel ist das Buch mit dem höchsten Grad an Wissenschaft, mit dem größten Tiefgang an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich wüsste kein Buch, das so viel Tiefgang hat und so universell geschrieben ist wie die Bibel. Das ist erstaunlich. Und dort finden wir alle unsere Denkprinzipien, die wir in den Naturwissenschaften kennen, und dort auch vor. Das erste Denkprinzip, das ich uns hier vorstellen möchte, ist das a priori Denken. Und das heißt, in jeder Wissenschaft, egal welche Wissenschaft wir betreiben, brauchen wir am Anfang einige Sätze, von denen wir ausgehen, die wir überhaupt nicht beweisen können. Sie werden am Anfang gestellt und dann werden daraus weitere Ableitungen entzeugt. In der Mathematik nennen wir das Axiome, und da ist ein Axiom zum Beispiel so: Sind zwei Größen einer dritten gleich, dann sind sie untereinander gleich. Also wenn A gleich X ist und B gleich X ist, dann muss A gleich B sein. Und ganz einfache Einsicht, die schaffen wir gerade heute Abend noch. Und so ist das. Das kann man sofort einsehen. Und darum nennen wir das ein Axiom. Und ein Axiom kann man nicht beweisen. Aber alle Wissenschaften, da gibt es keine Ausnahme, haben solche Axiome, solche Sätze, die in ihren Anfang gestellt werden. Und dann gründet man darauf ein ganzes Wissenschaftsgebäude. Und so macht es die Bibel auch. Der erste Satz der Bibel ist ein Axiom. Da steht nämlich: Am Anfang schuf Gott. Das ist ein Axiom. Da wird nichts bewiesen, gar nichts. Es wird gesagt: Am Anfang schuf Gott. Hat er gemacht. Das ist wie ein Pfahl, der eingerammt wird, unveränderlich in Raum und Zeit. Am Anfang hat Gott geschaffen. Aber Gott lässt es nicht dabei. Er kommt mit den Menschen in Kontakt. Er redet mit ihnen. Und Millionen von Menschen können heute bezeugen, dass Gott mit ihnen geredet hat. Das fängt an mit Mose, mit Abraham, mit David, mit Salomon, wie sie alle heißen, und Paulus und Markus und all die Leute, mit denen hat Gott geredet. Und viele von uns könnten das heute Abend auch bezeugen. Und ich würde heute Abend nicht hier stehen, wenn dieser Gott nicht auch in meinem Leben ganz konkret eingegriffen hat und hätte und immer noch eingreift. So kann ich das bezeugen, dass auch er da ist, er handelt. Er ist der Handel in unserem Leben und wir können das feststellen. Aber am Anfang steht zunächst einmal so ein Axiom. Als Mose im Gespräch ist mit Gott, da fragt Mose: Wie heißt du eigentlich? Und Gott gibt eine axiomatische Antwort. Er sagt: Ich bin, der ich bin. Also ich bin der ewig Seiende, der Immerwährende, ohne Anfang, ohne Ende. Ich bin heute da, ich bin morgen da, ich bin in Ewigkeit. Das bin ich. Also gleich die Antwort des Namens beinhaltet gleich eine ganz wesentliche Wesensart dieses lebendigen Gottes. Ich komme zu einer weiteren Denkstruktur, das ist das logische Denken. Und das wir überall in allen Wissenschaften anwenden. Und dieses logische Denken ist sehr wichtig, damit wir entsprechende Schlussfolgerungen ziehen können. Darum muss diese Denkweise auch in der Bibel vorkommen, wenn sie richtig ist. Und sie ist richtig. Wir haben viele Dinge durch Logik erschließen können. Die Bibel ist natürlich in ihren logischen Sätzen viel, viel drastischer als unsere mathematischen logischen Sätze oder was wir sonst so schreiben. Und ich finde das gut so, dass die Bibel klar ist. Da kann niemand sagen, ich habe die Bibel überhaupt nicht verstehen können. Die Bibel legt ganz großen Wert darauf, dass sie wirklich verstanden wird von ihrem Wort her. Und ich lese mal einen Satz, und dann mögen wir einmal selber prüfen, ob das schwer zu verstehen ist. Da sagt Gott: Es ist unlogisch zu seinem Volk Israel, dass sie nicht an ihn glauben. Und wie sagt Gott ihnen das? Nur sehr drastisch, dass sie es gut verstehen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. Das ist unlogisch. Wo Gott doch so viel Gutes dem Volk gibt und das alles erlebt, jeden Tag die Sonne, das Essen, alles empfangen sie aus der Hand Gottes und sie achten es nicht. Das ist unlogisch und das wirft ihnen Gott vor. In sehr drastischen Worten. Ich komme zu einer anderen Denkweise, die sehr, sehr grundlegend ist für alle Zweige der Wissenschaft und auch in unserem täglichen Leben. Das ist das schlussfolgende Denken. Diese Denkweise, das schlussfolgende Denken, dürfen wir nie vergessen. Das ist ein ganz, ganz grundlegendes, ganz wichtiges Konzept. Ich hielt neulich einen Vortrag, irgendwo kommt eine ältere Dame auf mich zu und sagt, wissen Sie, ich bin einmal in jungen Jahren nicht konfirmiert worden von meinem Pfarrer, weil ich die Frage gestellt habe, wen heirateten die Söhne Adams? Wer solche Frage stellt, darf nicht konfirmiert werden. Gibt's überhaupt nicht. Kommen wir denn hin? Wie kann man nur sagen, ist meine Antwort, was für ein dummer Pfarrer! Das ist doch Dummheit! Wir müssen doch mitdenken und die Bibel gibt uns doch alle diese Antworten. Und die Bibel macht es so, dass wir uns das ganz schnell und leicht erschließen können durch Schlussfolgerung. Die Bibel ist ja ein ganz wunderbares Buch. Das ist so ein Buch, je nach Schriftgröße, auf 2 Zentimeter, 2,5 Zentimeter oder sowas, ist ja alles untergebracht, alle Denkprinzipien, alles, was wir zum Leben brauchen, was wir zur Ewigkeit brauchen, die Weltgeschichte vom ersten Anfang bis zum letzten Punkt, alles ist beschrieben. Wie schafft die Bibel, das in einem einzigen Buch unterzubringen? Ich staune immer wieder neu darüber. Das schafft die Bibel deswegen, weil der Geist Gottes darin zu finden ist, und weil Gott uns herausfordert zum schlussfolgenden Denken. Er muss gar nicht alle Dinge ausführlich schreiben. Die meisten Dinge, würde ich sogar sagen, können wir uns durch Mitdenken, durch schlussfolgendes Denken erschließen. Wen heirateten die Söhne Adams? Finden wir sofort durch Schlussfolgerung raus. Fangen wir mit einem Vers an. In 1. Mose 5, Vers 4 steht, und Adam lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nun müssen wir uns mal so einen Satz vorstellen, wie das steht, nicht? 800 Jahre im besten Jugendalter, nicht wahr? Und zeugt Söhne und Töchter. Der hört überhaupt nicht wieder auf. Das müssen wir uns richtig mal praktisch vorstellen. Auch mal so einen Satz, der da steht in der Bibel. Was ergibt das für eine Nachkommenschaft? Der Adam hat ja eine riesige Nachkommenschaft erlebt. Da ist ja dieser Saal hier gar nichts. Was der Adam erlebt hat und die Eva, nicht an Nachkommenschaft alleine. Das ist gewaltig. Und das war ein Riesenpool zum Heiraten. Gar keine Frage. Nicht der eine war dann schon 468, da hat er sich eine ganz junge Knacke genommen von 328. Da haben die ganz locker geheiratet, weil ein Riesenpool da war. Das können wir sofort erschließen aus diesem einen einzigen Satz, ist gar keine Frage. Ich diskutierte neulich mit einem Zahnarzt darüber, da sagte der mir gleich, ja, wissen Sie, das ist doch Inzucht. Na, ich sagte, das weiß ich auch. Ist doch klar. Was soll denn das anders sein? Das ist Inzucht. Aber Inzucht zum Quadrat, wir haben eben von der quadratischen Tafel gehört. Ganz sicher. Das ging ja gar nicht anders. Kann man doch einfach mitdenken, war gar keine andere Möglichkeit. Wenn Adam und Eva die ersten Menschen waren, ist gar nichts anders möglich. Das war ja auch so dicht an der Schöpfung und die Genetik war noch in Ordnung, da war das kein Problem. Heute wissen wir, die Genetik wird von Generation zu Generation schlechter. Die Erbkrankheiten nehmen zu. Je mehr wir uns bemühen, den DNS-Code rauszukriegen und vielleicht Erbkrankheiten daraus zu finden, wie das geht, hilft gar nichts, das wird immer schlimmer. Weil wir im Abfall sind. Das geht immer mehr bergab. Und damit auch das genetische Material. Das weiß Gott auch. Und darum hat er gesagt, und das können wir nachlesen, in 3. Mose 18, da steht, und da sagt Gott, so, von nun an hört ihr auf zu heiraten in der engen Verwandtschaft. Jetzt ist der Genpool auch größer, nicht? Jetzt ist das keine Frage mehr, jetzt könnt ihr auch weit außerhalb der Verwandtschaft heiraten. Dann tut das bitte. Wir sehen also, aus 2 solchen Sätzen können wir diese Frage vollständig erschließen. Ist überhaupt kein Problem. Der Jesus hat einen solchen Nachhilfeunterricht den klugen Theologen auch gegeben. Die konnten nämlich auch nicht schlussfolgernd denken. Die wähnten sich sehr klug, indem sie meinten, eine Auferstehung der Toten gibt es gar nicht. So eine Gruppe gab es da, Sadduzäer. Die dachten, nein, Auferstehung überhaupt nicht. Und da machte Herr Jesus mit ihnen schlussfolgerndes Denken, eine kleine Übungsaufgabe. Und wie macht er das? Ich finde das gewaltig, wie der Jesus das macht. In wenigen Sätzen ist er sofort am Punkt. Er verwendet eine Stelle aus dem Alten Testament, um ihnen die Auferstehung von den Toten zu bezeugen und abzuleiten, nämlich durch schlussfolgendes Denken. Und das finden wir, diese ganze Geschichte, dieser ganze Prozess des Denkens, den finden wir in Matthäus 22, Vers 31 bis 33. In ganz wenigen Versen ist das erklärt. Und der Jesus verwendet dabei den Satz, den Gott bei der Berufung des Mose sagt. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Können wir daraus erkennen, aus diesem Satz, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Das müssen wir können. Hat der Jesus uns gezeigt, wie das geht. Er sagt nämlich Folgendes. So schließt er jetzt aus diesem Satz Folgendes. Habt ihr aber nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, da er spricht? Und jetzt zitiert er diese Stelle aus dem Alten Testament, 2. Mose 3, Vers 6. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und da solches das Volk hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Ja, das war schlussfolgendes Denken. Da waren sie entsetzt. Die waren gewohnt, überhaupt nicht mitzudenken. Und jetzt wird auf einmal verlangt, das Denken. Der Jesus erklärt ihnen nämlich, dass Gott Leben in Person ist. Und der Jesus auch. Ich bin das Leben. Das ist eine echte Wirklichkeitsbeschreibung des Herrn Jesus. Ich bin das Leben und Gott auch ist Leben. Wenn Gott aber Leben ist und wenn er sagt, er ist der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs und wir wissen, dass Abraham und Jakob und Isaak gestorben sind, wie kann denn Gott der lebende Gott sein über diese Menschen? Doch nur dadurch, wenn sie wieder zum Leben kommen. Sonst geht das doch nicht. Kann doch nicht über Tote Gott sein. Und darum müssen sie auferstehen. Das ist die Schlussfolgerung, die der Jesus hier zieht und der ihn so erklärt. Ich finde das wunderbar, diese Bibelstunde, die der Jesus den Leuten dort vorführt. Und ich glaube, das müssen wir alle ein Stück weit auch lernen aus der Bibel, dass wir Schlussfolgerungen ziehen. Ich möchte uns einen ganz wichtigen Aspekt nennen der Schlussfolgerung. Und den finden wir geschrieben im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Da steht, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Dieser Text macht uns deutlich, dass wir an den Werken der Schöpfung schließen können, messerscharf, mit großer Sicherheit, da muss ein Schöpfer sein. Unbedingt. Es ist überhaupt keine andere Denkweise daraus möglich. Durch schlussfolgendes Denken. Wir können uns irgendwelche beliebigen Beispiele nehmen, tausenderlei, und können immer wieder diese Schlussfolgerung ziehen. Ich will das mal an einem kleinen Beispiel mal heute Abend so zeigen. In unserem Blut haben wir die roten Blutkörperchen. Und dort in den roten Blutkörperchen haben wir eine wunderbare chemische Verbindung. Und die heißt Hämoglobin. Und Hämoglobin ist eine chemische Verbindung, ein Tetramer mit einem Zentrum, ein Molekül mit einer Zentraleinheit, kann man sagen, mit einem mittleren Kern. Und dann sind vier solche Beinchen dran. Und an diesen Beinchen, da hängen nun viele Aminosäuren dran. Und die Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine. Und jetzt kommt es ganz genau darauf an, es gibt 20 verschiedene Aminosäuren, dass genau die richtige Reihenfolge der Aminosäuren draufsteht. Und je nach Reihenfolge dieser Aminosäuren wird sich die gesamte Verbindung im Raum in einer ganz bestimmten Weise anordnen. Die Makromolekularchemiker versuchen heute mit Computern herauszufinden, wenn man eine ganz bestimmte Reihenfolge der Aminosäuren hat, wie sich das Ganze im Raum lagert. oder knäuelt, wie ein Knäuel sich zusammenwickelt. Das hängt nämlich ab von der Reihenfolge. Aber wir sind nicht in der Lage, das zu berechnen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir mit unseren Computern überhaupt nicht übersehen können und auch nicht berechnen können. Das ist so Stand der Wissenschaft. Bei ganz einfachen können wir so ein bisschen was sagen. Aber das funktioniert noch nicht. Bei dem Hämoglobin, das wir im Blut haben, ist die Knäuelung ganz genau und ganz präzise abgestimmt auf die Sauerstoffmenge, die das Hämoglobinmolekül transportieren muss und auch auf die CO2-Menge, die vom Körper wieder zurückgebracht wird und in der Lunge ausgeatmet wird. Das muss ganz genau stimmen. Das darf nicht ein bisschen abweichen. Das ist genau Abstoffgehalt der Luft auf die Körperfunktionen, auf alle diese Dinge. Messerscharf genau ist das kalkuliert und so ist diese Verbindung auch, die dort entsteht. Während unserer Zeit im Mutterleib ist der Sauerstoffbedarf ein anderer. Da würde dieses Molekül diese Funktion nicht erfüllen. Was muss also sein? Ein anderes Hämoglobinmolekül mit einer anderen Reihenfolge der Aminosäuren, sodass eine höhere Sauerstofftransportmöglichkeit besteht. Was macht der Schöpfer? Er programmiert das Hämoglobinmolekül etwas anders, mit einer anderen Reihenfolge, und siehe da, dieser neue Bedarf an Sauerstoff wird jetzt produziert. Diese chemische Formel wird jetzt umgesetzt und es wird ein solches Molekül produziert. Ja, noch mehr. In den ersten 3 Monaten, also während der embryonalen Zeit, gibt es ein ganz spezielles Hämoglobinmolekül, das genau die Funktion erfüllt in diesen ersten 3 Monaten. Und dann ändert sich der Sauerstoffbedarf. Da gibt der Schöpfer ein neues Programm vor, sodass jetzt ein anderes Hämoglobinmolekül erzeugt wird mit einer anderen Reihenfolge der Aminosäuren, sodass eine andere Knäuelung im Raum entsteht. Und dann geschieht das in der Weise. Und kurz vor der Geburt wird noch einmal umprogrammiert, nämlich auf jene chemische Formel, die jetzt aktiv ist während unseres Erwachsenendaseins. Und jetzt kommt der Clou der ganzen Geschichte. Wenn diese Formel nicht ganz exakt eingehalten wird, nur ein bisschen verändert wird, dann würde der Sauerstofftransport nicht richtig sein, in der Menge, wie es sein muss, und das wäre der absolut sichere Tod. Hier sehen wir an diesem Beispiel, eine Evolution kann überhaupt nicht funktionieren, das kann man nicht ausprobieren, das muss auf Anhieb sofort funktionieren oder gar nicht. Und es funktioniert. Der Schöpfer hat es in einer so genialen Weise formuliert und programmiert, unwissend für uns funktioniert das. Großartig. Und so können wir an diesen Werken schließen, es ist ein weiser Schöpfer, der sich das ausgedacht hat und der das programmiert hat und der das ablaufen lässt. Durch Schlussfolgerung finden wir das heraus. Viele Leute sind heute stolz auf den großen Philosophen Kant, der gesagt hat, es gibt keine Gottesbeweise. Das hindert mich überhaupt nicht daran, neu über diese Frage nachzudenken. Aber natürlich gibt es Gottesbeweise. Davon spricht die Bibel in Römer 1 in einer ganz eindeutigen Weise. Sie wussten, dass ein Gott ist. Und mit dieser Schärfe wird es gesagt. Sie wussten. Nicht, sie konnten annehmen, es könnte sein. Sie wussten, sagt die Bibel. Und das ist für mich ein eindeutiger Erweis der Existenz Gottes. Aus den Werken der Schöpfung können wir das ganz klar entnehmen. Ich hielt irgendwo an einer Universität einen Vortrag über DNS-Moleküle und wie das gespeichert wird in den DNS-Molekülen, wie das funktioniert. Und habe dann gesagt, wie bei jeder Information, so braucht auch hier dieses DNS-Molekül einen Programmierer, eine Intelligenz, die dahinter steht. Jemand, der das gemacht hat. Und dann meldete sich eine kluge Studentin. Und da freue ich mich über, wenn so Leute mitdenken und dann ihre Fragen stellen. Da hat die gesagt, ja, das kann ich ja noch verstehen, dass also dort beim DNS-Molekül jemand sein muss, der das programmiert hat. Naja, sie nennen das Gott. Aber wer hat denn Gott informiert? Wo hat denn Gott die Information her? Woher weiß der das denn? Ich sage, Sie haben eine gute Frage gestellt. Ich sage, das werde ich Ihnen erklären. Ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Gott hat das programmiert. Sind wir uns da einig? Jawohl, sagt sie, alles klar. Ich sage, nun stellen Sie sich vor, dieser Gott, Sie haben recht, der muss seine Information von einem Übergott haben. Nicht, ist doch klar. Ein Gott da drüber. Und der hat den wieder informiert und dann geht das. Aber jetzt kommt der Übergott. Woher weiß der das? Na ja, von einem Übergott. Und woher weiß der Über-Über-Gott das? Na ja, von einem Über-Über-Über-Gott. Und der? Ja, von einem Über-Über-Über-Über-Gott. Und so sehen wir schon, wo die Kette hinläuft. Wir brauchen in diesem Denksystem unendlich viele Götter. Ganz klar. Sie hat recht, das stimmt. Unendlich viele Götter. Ich sage, Sie haben gut gedacht. Das war ganz scharf mitgedacht. Aber ich sage, sehen Sie, jetzt kommt die Bibel und ohne die Bibel kommen wir nicht zurecht im Letzten, wenn wir denken. Und die Bibel sagt uns, da ist ein Gott. Nur einer. Jetzt müssen wir weiterdenken. Was ist die Denkkonsequenz dann, wenn überhaupt nur ein Gott ist? Wie ist es dann um seine Intelligenz bestellt? Jetzt ganz scharf mitdenken, nicht abhängen. Dann muss dieser Gott unendlich intelligent sein. Ist doch klar, das ist die Konsequenz. Er muss unendlich intelligent sein. Was heißt aber, wenn dieser Gott unendlich intelligent ist? Was bedeutet das? Das heißt, er weiß alles. Es gibt für diesen Gott nicht eine einzige Frage auf der ganzen Welt, von der er sagen müsste, er weiß sie nicht. Darf es nicht geben. Würden wir ihn fragen, wie sieht irgendein ganz bestimmtes Atom im Innern der Sonne aus, welche Temperatur hat es gerade, was macht das gerade, wie sind da die Feldlinien, wie ist das alles bestellt, das müsste er ganz genau beschreiben können. Und wir sagen müssen, und wie ist das dort weit draußen im Andromeda-Nebel, in irgendeinem der Sterne dort im Innern, was passiert da gerade? Er müsste von jedem Atom uns beschreiben können, was dort gerade geschieht. Alles, bis ins Letzte, ins Feinste hinein. Und er müsste das für alle Dinge sagen. Und er müsste unser Leben in- und auswendig kennen. Alles. Ohne Ausnahmen. Nicht nur unsere Schuhgröße, nicht wahr? Oder wie viele Dioptrien wir haben in der Brille oder sonst irgendwas. Er müsste alles wissen. Er müsste jede einzelne Zelle unseres Körpers kennen. Er müsste jeden Gedanken genau wissen, den wir je gedacht haben. Alles. Das heißt unendlich intelligent. Und in der Tat, das sagt uns auch so die Bibel, dass er alle Dinge weiß, ohne Ausnahme. Wir sind von ihm voll erkannt. Mein Leben ist hundertprozentig bekannt, von Jugend an. Ich habe mich immer gewundert, warum hier im Römerbrief steht, dass wir seine ewige Kraft und Gottheit aus den Werken der Schöpfung erkennen können. Ich habe immer darüber nachgedacht, ich habe nirgendwo eine Antwort gefunden. Diese Studenten, durch ihre Frage hat sie mich weitergebracht. Jetzt habe ich die Lösung. Denn wenn dieser Gott unendlich intelligent ist, dann darf er keine Frage auslassen. Er muss alle Fragen beantworten können. Er muss auch die Frage beantworten, was gestern war, was vorgestern war, was vor 1000 Jahren war, von allen Systemen, von allem in der Welt. Er muss aber auch sagen können, was morgen ist, was übermorgen ist, was in 1000 Jahren ist, was in Ewigkeit ist. Wenn er aber selbst sagen kann, mit Gewissheit, was in Ewigkeit sein wird, alle Dinge, dann muss er, was ist die Schlussfolgerung daraus, dann muss er selber ewig sein. Und so sehen wir, so können wir aus den Werken der Schöpfung schließen, dass Gott unendlich intelligent ist und dass er ewig ist. Durch Schlussfolgerung. Und dann können wir in die Bibel hineinschauen und sehen, da steht genau das auch drin. Wunderbar, dass wir uns das durch Denken erschließen können, dass Gott uns diese Denkmöglichkeiten so gegeben hat. Ich komme zu einer anderen Denkmöglichkeit, Denkart, das ist das Kausalitätsdenken. Alle Dinge haben eine Ursache. Und weil es dieses kausale Gesetz gibt, können wir zum Mond fliegen, wir können alle möglichen Dinge tun, wir können Motoren bauen, wir können Autos bauen, immer weil Ursache und Wirkung miteinander verknüpft sind. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Davon lebt die ganze Physik, die ganze Chemie, alle Naturwissenschaften und alles, was wir tun, ist darauf gegründet, dass Ursache und Wirkung in einem engen Zusammenhang stehen. Die Bibel zeigt uns das auch und das muss auch so sein, denn die Quelle des Denkens ist dieselbe. Zunächst ein kleiner Kurs in den Sprüchen, Kapitel 30, finden wir ein schönes Beispiel, was Kausalitätsdenken heißt. Da steht, Vers 33, Druck auf Milch bringt Butter hervor. Druck auf die Nase bringt Blut hervor. Druck auf den Zorn bringt Streit hervor. Das ist kausales Denken. So funktioniert das. Alles hat eine Ursache, alles hat eine Wirkung. Ein ganz wichtiger Aspekt im kausalen Denken ist das Gebet. Der Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Bittet, tut das. Denn die Bitte wird die Ursache sein dafür, für das, was ihr bekommt. Ursache und Wirkung stehen in einem engen Zusammenhang. Das gilt auch dafür, wenn wir nicht beten. So lesen wir Jakobus 4, Vers 2. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Also, was ist die Konsequenz? Lasst uns beten, immer wieder, für alle Anliegen und dass wir Gott bestürmen und er wird reagieren. Weil für das Gebet das Kausalitätsdenken gibt. Es gibt einen anderen sehr, sehr wichtigen Punkt im kausalen Denken. Und damit kommen wir jetzt zum Ziel. Zum Ziel des Denkens der Bibel überhaupt. Das größte Ziel, das die Bibel gesetzt hat, das ist das ewige Ziel. Und nur von dem ewigen Ziel her können wir in dieser Welt leben. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich in dieser Welt leben sollte, mich einordnen sollte, wenn ich nicht ein ewiges Ziel hätte. Das ewige Ziel programmiert mein Leben. Das ist entscheidend. Und darum ist es wichtig, dass wir das ewige Ziel kennen und uns auch ein Bild machen von der Größe dieses ewigen Zieles. Denn dieses ewige Ziel ist kausal verknüpft mit einer Person. Es ist die Person des Schöpfers, es ist die Person des Herrn Jesus. In 1. Johannes 5, Vers 12 lesen wir, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Das ist eine kausale Verknüpfung, und zwar eine sehr starke kausale Verknüpfung. Davon gibt es keine Ausnahme. Wenn heute in unserer multikulturellen Gesellschaft so viel geredet wird, dass auch die anderen Religionen auch Wege zu Gott sind, dann ist das ein sehr tiefer Irrglaube. Das stimmt überhaupt nicht. Die Bibel hat sich eindeutig festgelegt und sagt, nur über Jesus Christus führt der Weg nach Haus. Nur über Jesus Christus finden wir eine ewige Heimat oder wir finden sie nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft der Rettung von Jesus hinaustragen in diese Welt. Und darum freue ich mich, als ich diesen riesigen Chor vorhin gesehen habe hier in der Bibelschule Brake, wo so viele sind, so viele junge Leute, die hinausgehen werden in diese Welt und diese Botschaft den Menschen sagen, damit Menschen in den Himmel kommen und wieder andere zugerüstet werden, so wie hier das Wort das sagt aus dem 2. Timotheusbrief, 2 Vers 2. Das befiehlt treuen Menschen an, die das auch wieder weitergeben. Wir schaffen es nicht alleine. Es müssen wieder mehrere sein, die die Menschen dort wegholen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem jungen Mann und fragte ihn, wie er lebt, was sein Konzept ist. Er sagte, ich möchte so leben, dass einmal in der Hölle weniger Menschen sind. Das hat mich bewegt. Dass einmal einige Leute durch mein Zutun, durch meine Hilfe nicht in der Hölle sein werden, sondern im Himmel. Ist das unser Lebenskonzept? So ein Konzept brauchen wir. Und ich möchte all den jungen Leuten Mut machen, die das auf ihre Fahne geschrieben haben und diese Ausbildung machen und dann hinausgehen in diese Welt, um Menschen zu retten, damit sie nicht in die Hölle kommen. Ein wunderbares Ziel. Ganz großartig ist das. Auch darüber müssen wir reden, uns darüber Gedanken machen. Über dieses ewige Ziel, das ewige Leben. Da gibt es ja viele Wörter in der Bibel dafür. Ein anderes Wort ist der Himmel. Das ewige Leben. Bei Gott heißt auch Himmel. Es gibt aber auch eine zweite Abteilung. Und das wird in unseren Tagen weitgehend verschwiegen. Es gibt den Ort der Verlorenheit, der ewigen Verlorenheit. Es gibt den Ort der Hölle. Nicht, weil das irgendjemand gesagt hat oder geschrieben hat, sondern weil Jesus das verkündigt hat. Und er hat das mit einem unvorstellbaren Ernst den Menschen gesagt, dass es diesen Ort gibt. Und er sagt, reiß dir dein Auge aus oder hack dir einen Arm ab oder mache sonst was. Aber dass du ja nicht an diesen verfluchten Ort kommst. Sieh zu, dass du den Himmel erreichst. Sieh zu, dass du in den Himmel kommst. Ich bin gekommen, ich bin der Weg zum Himmel, ja, ich bin der Himmel selbst. Das kann man auch so übersetzen. Das könnte ein Ich-Bin-Wort der Bibel sein, durch Schlussfolgerung gefunden. Der Jesus hat nämlich gesagt, ich bin das Leben, ich bin das ewige Leben, das heißt, ich bin der Himmel. Wer zu Jesus kommt, der hat den Himmel. Und anders hat er ihn nicht, das haben wir eben gehört, durch kausales Denken. Dann haben wir es nicht. Darum ist das so grundlegend. Und darum müssen wir noch etwas nachdenken über diese beiden Orte, wie sie sind. Ich habe durch Schlussfolgerung zwei Sätze herausgefunden an der Bibel. Auf der Erde gibt es keine vorstellbare Situation, die so schön ist wie der Himmel. Was immer wir uns auch nur vorstellen. Nichts ist so schön wie der Himmel. Aber auch das andere, der andere Satz. Auf der Erde gibt es andererseits keine Situation, die so schlimm, so schrecklich ist wie in der Hölle. Wir sehen also, nach dem Tode wird das ein Riesenunterschied werden. Viel, viel weiter als das, was wir uns hier auf der Erde vorstellen können. Viel, viel weiter. Stellen wir uns zunächst einmal ein paar schöne Situationen auf der Erde vor. Was ist das Schönste hier auf dieser Erde? Na, ich würde sagen, die Liebe. Gibt nichts Schöneres. Thomas Mann hat einmal gesagt, ohne den Tod hätte es wohl kaum Dichter auf der Erde gegeben. Ich würde den Satz etwas anders formulieren. Ich würde sagen, ohne die Liebe hätte es keine Dichter gegeben, denn sie haben alle über die Liebe geschrieben. Sie waren fasziniert von der Liebe. Es ging manchmal um ganz andere Themen, aber die Dichter haben dann immer wieder Bezug genommen zur Liebe. Da schreibt Schiller ein langes Gedicht über die Glocke und er kann sich gar nicht enthalten. Plötzlich schreibt er über die Liebe. In schönen Worten. O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, der ersten Liebe goldene Zeit, das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit. O dass sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Beschreibt er das. Die Liebe ist was Schönes, wenn junge Menschen sich finden und verliebt sind. Was Großartiges. Ich komme aus Ostpreußen, das schon mitgekriegt inzwischen, merkt man ja auch an meinem R. Das ist nicht das Siegerländer R, das ist das Ostpreußische, das baltische R. Das muss man wissen. Und da kommt ein Lied her, und darum liebe ich das vielleicht besonders, dieses Lied Ännchen von Tharau. Und wer das geschrieben hat, der hat ein Gespür für Liebe gehabt. Das muss man ihm wirklich sagen. Ich lese mal dieses Lied vor, damit wir einen Eindruck bekommen von dieser Liebe, die er dort beschreibt. Ännchen von Tharau ist, die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut. Du, meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Käm alles Wetter gleich auf uns zu schlagen, wir sind gesinnt, beieinander zu starren. Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein soll unserer Liebe Verknotigung sein. Würdest du gleich einmal von mir getrennt, lebt es da, wo man die Sonne kaum kennt. Ich will dir folgen durch Wälder und Meer, Eisen und Kerker und feindliches Heer. Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonne, mein Leben schließt sich um deines herum. Das ist Liebe, wenn man das durchhält. Ich würde sagen, vielleicht ein Stück weit überzogen an der Wirklichkeit. Aber hier kommt Liebe zum Ausdruck. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, da hat Gott ein Buch ganz allein dieser Liebe gewidmet. Dieser Liebe zwischen zwei Menschen. Nämlich das Hohelied der Liebe. Und da kommt ein sehr schöner Satz vor. Und er heißt, den meine Seele liebt. Das ist mehr als das, was wir auf den Zeitschriften sehen, wo nur das proklamiert wird, was das Auge sieht. Das ist zu wenig für eine Liebe. Für eine echte Liebe gehört dazu, das ist das Entscheidende überhaupt, dass die Seele des anderen liebt. Das kommt im Hohenlied zum Ausdruck. Diese Liebe. Müssen wir mal unbedingt lesen, das Hohelied der Liebe. Wunderbar. Unüberwindlich ist der Tod, heißt es dort im Kapitel 8. Niemand entrinnt ihm, keiner gibt sie frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe. Und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Das ist Liebe. Das wird hier beschrieben. Wunderbar. Müssen wir mal so lesen. Oder stellen wir uns vor, wenn eine Frau ihr erstes Kind kriegt. Zum ersten Mal das selbstgeborene Kind im Arm hält. Ein erhebender Augenblick, wer das so erlebt. Das sind schöne Situationen in unserem Leben. Und wir könnten viele, viele Situationen aufzählen. Und jetzt komme ich zum Himmel. Und die Bibel vergleicht nun alles, was wir von dieser Erde an Schönem kennen. Und sagt jetzt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, das ist das, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Unvorstellbar schön wird das sein.
Da kommt all das, was wir aus diesem Leben kennen, überhaupt nicht mit. Niemals ist in unser Menschenherz etwas hineingedrungen von dieser Schönheit, von diesem ganz Außergewöhnlichen, was Gott im Himmel vorbereitet hat. Nie haben wir so etwas je gesehen und je gehört. Und unser Herz war nie so erfreut, wie das, was im Himmel vorgesehen ist. Aber wir müssen uns auch den Ort der Hölle anschauen. Wir kennen in dieser Welt viele Dinge, die wir als Hölle bezeichnen. Manche Leute sagen, sie haben eine so schreckliche Ehe, gibt's alles. Dann sagen sie, ich mache eine Hölle durch. Oder ein Christ, der 14 Jahre lang im kommunistischen Gefängnissen gewesen ist und dort gefoltert wurde, 10 Meter unter der Erde, dann hat er gesagt, ich empfand es so, als wäre ich in der Hölle. Und auf einmal schaut er in seiner Zelle dort unten, wo es dunkel war, hin, nur ganz wenig Licht, und sieht dort einen Becher Wasser. Und sagt er, nein, ich bin noch nicht in der Hölle, hier ist noch Wasser. Es ist noch Wasser da. In der Hölle gibt es kein Wasser. Nicht einen Tropfen. Man träumt nur davon, aber es nicht zu bekommen. Und darum hat der Jesus diesen Ort in der Hölle auch als einen so furchtbaren Ort beschrieben. Er nennt ihn einen Ort der Finsternis, Matthäus 25, Vers 30. Ein Ort des Heulens und Zähneklappens oder wo der nagende Wurm nicht stirbt. Ein Ort in Flammen, ein Ort des ewigen, nicht verlöschenden Feuers. Es ist ein Ort der ewigen Pein und der ewigen Verdammnis. Wenn der Jesus über diese Welt spricht, in der wir leben, hat er nie solche Worte verwendet, nie solche krassen Worte. Er hat gesagt, diese Welt liegt im Argen. Dies ist ein arges Geschlecht. Dieses arge und abtrünnige Geschlecht, so hat er diese Welt bezeichnet. Aber nie mit solchen Worten, wie es hier steht von der Hölle. Und wir sehen daran, dass die Hölle ein furchtbarer Ort ist, ein schrecklicher Ort. Und darum hat er gesagt, dass ja niemand von euch dorthin kommt. Und darum, aus einer unvorstellbaren göttlichen Liebe, hat der Jesus gesagt, ich werde durchhalten bis zum Kreuz. Und wenn ich dort sterben muss, verachtet und verhöhnt und alle Sünde auf mich laden werde, muss, ich will es tun, damit die Menschen nicht in die Hölle kommen, damit die Menschen errettet werden und damit ich die Menschen im Himmel habe. Das war ihm ein Anliegen. Das war das Hauptanliegen des Herrn Jesus. Ich bin in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Er ist nicht gekommen, um uns ein paar Lebensanweisungen zu sagen. Das hätten auch die Propheten tun können, haben sie auch gemacht. Aber den Himmel konnte uns niemand bringen. Den Himmel konnte uns nur der Jesus bringen. Und darum hat er gesagt, ich bin gekommen in diese Welt, um Sünder, und das sind wir alle, selig zu machen. Und er ruft uns alle, egal wo wir sind. Ob halb fromm, viertel fromm, dreiviertel fromm oder gar nichts. Als wir in Kasachstan waren, da war ein Professor für Atheistik. Der hat jahrelang Atheismus gelehrt, dort in Karaganda an der Universität. Und dann kamen wir dorthin, habe ich einen Vortrag gehalten, habe gesagt, Leute, wie soll ich es praktisch machen? Wenn ihr das verstanden habt von diesem Jesus, dann steht einmal auf und sagt, ich möchte diesen Jesus Christus heute annehmen. Und da standen ganz viele Leute auf. Kasachen und Tataren und Kirgisen und Russen und alles mögliche. Ich habe nur gestaunt, dass die sich retten ließen. So viele auf einmal. Und dachte ich, wie ist das in uns in Deutschland? Und dort haben die das gemacht. 2 Jahre später kam ich wieder an dieselbe Universität, aber an demselben Ort einen Vortrag gehalten. Da hat dieser Professor mich eingeführt. Und hat gesagt, vor 2 Jahren war dieser Professor aus Deutschland hier, hat einen Vortrag gehalten. Er sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie mir geschah. Ich musste aufstehen. Und ich stand auf und ich habe dadurch den Herrn Jesus gefunden. Und heute heißt die Vorlesung nicht mehr Atheismus, heute heißt sie Geschichte der Religionen und des Atheismus. Und dann nimmt er mein Buch und die anderen Religionen, ein rein evangelistisches Buch, und nimmt das als Vorlage für seine Vorlesung. Das tut Gott. So rettet Gott aus der Verlorenheit, aus der Hölle heraus. Und Gott nimmt sie alle an. Der Jesus ruft sie alle. Wir können kommen, wie sie wollen. Und dann sagte dieser Mann noch zu den Studenten. Er sagt, Leute, heute ist euch diese Gelegenheit gegeben. Macht das auch so. Kommt zu diesem Jesus und ihr habt auch ewiges Leben. Ich habe mich gefreut. Neulich habe ich gehört, heute betreibt dieser Mann Radiomission in Kasachstan. Wunderbar, wie Gott das führt und lenkt und tut. Und wie er auch uns ruft, dass wir ganz bei ihm sind. Hundertprozentig will er uns haben, nicht halb. Das hilft uns nicht. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, sagte mir jemand, ja, wissen Sie, bei mir ist 99%. Ich sagte, das hilft nicht für den Himmel, Sie müssen 100% haben. Dann kam der, haben wir gebetet, der hat das festgemacht. Ich erzähle die Geschichte irgendwo anders. Da kommt ein anderer, sagt, ja, bei mir ist überhaupt nur 1%. Ich sage, aber dann los, mit fliegenden Fahnen zu diesem Jesus, damit Sie den Himmel kommen. Und das macht er. Daneben war die Tochter, die sagt, wunderbar, dass mein Vater heute den Herrn angenommen hat, den Herrn gefunden hat. Das ist die schönste Botschaft, die wir haben, dass diese Botschaft von Jesus Menschen in den Himmel rettet. Und dass wir kommen dürfen, so wie wir sind. Egal, mit 1%, mit 5%, meinetwegen auch 95%. Das reicht nicht. Der Jesus muss unser Kapitän auf dem Lebensschiff sein. Ganz und vollständig. Nicht Matrose. Der Jesus als Matrose auf dem Schiff hat überhaupt keine Wirkung für das ewige Leben. Wir brauchen den Herrn Jesus als den Käpt'n. Dann ist es. Sagte mir neulich nach einem Vortrag jemand, der das offenbar verstanden. Er sagte, Käpt'n Jesus. Ich sage, genau so ist es. Jesus ist jetzt Käpt'n geworden. Und damit hast du den Himmel gefunden. Und dazu wollen wir uns rufen lassen, dass der Jesus unser Kapitän wird auf unserem Lebensschiff. Wir wollen das heute annehmen, wo wir noch nicht an dieser Stelle sind, und uns rufen lassen, dass wir das Herrlichste noch vor uns haben. Wir wollen ihm dafür danken und beten, und dazu stehen wir auf. Herr Jesus, wir können nur noch staunend davor stehen und anbeten, wenn wir deine Botschaft lesen und die Liebe, die du uns entgegengebracht hast. Du als der Schöpfer, als der Herr aller Dinge, du gehst an ein Kreuz, um für unsere Sünden zu sterben. Unfassbar. Wir können nur noch staunend davor stehen und beten und dir Danke sagen. Und Herr, hilf uns, dass wir das auch annehmen, wenn wir noch nicht an dieser Stelle sind. Und dass wir uns aufmachen zu dir. Du, der du uns aus Liebe rufst, damit wir einmal bei dir im Himmel sind. Herr, das schenke uns an diesem Abend. Amen.